Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Heute haben wir uns ganz spannendes Thema ausgesucht. Eigentlich der passende Einstieg für eine Trilogie. Die Rede ist heute von der Alpha-Strahlung. Wobei ich glaube, da können wir auch gleich eine Quadrologie draus machen, je nachdem, wie man es dreht.
Ach, da kann man mir mal wieder viel überzählen. Ja, du hast ja auch mit der Alpha-Strahlung zu tun, ne? So feuerwehrartig.
Ja, richtig. Bei uns ist es tatsächlich Schulungsthema, aber halt immer so auf das Praktische bezogen halt. Wie schütze ich mich, wie schütze ich andere, wie kann ich abschirmen? Und dann ist dieses Thema eigentlich schon wieder durch. Also der, ich sag mal, physikalische Zugang, der bleibt da eigentlich immer etwas verschlossen.
Ja, verstehe. Ja, ist vielleicht auch nicht nötig unbedingt. Ne? Was weißt du denn über die Alpha-Strahlung? Ich frage jetzt mal andersrum.
Welche Atome da jetzt genau zu tendieren, dass sie Alpha- oder Beta- oder Gamma-Strahlung abgeben, habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich glaube, dafür ist meine Schulzeit einfach zu lang her.
Ja.
Die Alpha-Strahlung, weiß ich aber noch, ist eine Teilchenstrahlung und besteht aus zweifach positiv geladenen Heliumkernen.
Ja, das ist quasi doppelt gemoppelt. Ein Heliumkern ist. Aber das ist richtig. Genau. Dann frage ich dich mal was anderes, wenn du das schon so weißt. Was ist denn der berühmteste Neuseeländer der Geschichte? Ich habe immer fiese Fragen, ne?
Total geile Frage. Berühmter Neuseeländer.
Fällt dir überhaupt einer ein?
Ich kenne eigentlich nur eine berühmte Neuseeländerin und das ist die aktuelle Präsidentin. Oder ist es ein Ministerpräsidentin bei denen? Ich bin da konstitutionell nicht so ganz verankert.
Ja.
Aber die kenne ich auf jeden Fall. Ich kenne aber nicht den berühmtesten.
Die Antwort wäre Rutherford. Das ist einer Umfrage unter Neuseeländern irgendwann mal vor 10, 20 Jahren oder so festgestellt worden. Und Rutherford ist derjenige, der dem Alpha-Beta-Gamma-Strahl noch ihren Namen gegeben hat. Deswegen ein ganz kurzer Ausflug sozusagen. Und ein sehr bekannter Experimentalphysiker Anfang des 20. Jahrhunderts hat einen Nobelpreis gekriegt, für Chemie allerdings. Das ist oft mit den Kernen und Radioaktivität in der Richtung so, wie bei Marie Curie und Ähnlichem. Da wusste man nicht genau, eher Chemie, eher Physik. Ja, auf jeden Fall, der hat diesen Namen Alpha, Beta, Gamma gegeben. Und das klingt ja irgendwie so, als wäre das so eine sehr logische, also physikalisch logische Reihenfolge. Irgendwas steigert sich da oder so, aber das ist nicht der Fall in dem Sinne.
Das stimmt, den Kurzschluss habe ich auch immer gezogen, dass das ja irgendwie alles miteinander zusammenhängen muss. Aber ich glaube, da hat mich damals schon die Physik, die Schulphysik eines Besseren belehrt.
Ja, im Prinzip stimmt aber das, was du sagst. Also das, was ihr lernt mit der Durchdringbarkeit von Sachen, danach ist das einfach benannt. Er hat gesehen, dass bei bestimmten Zerfällen dass man da drei Arten von Strahlung im Prinzip unterscheiden kann, je nachdem, wie gut die Sachen durchdringen. Und Alpha-Strahlung war halt die am ersten abgeblockt wurde, also hat er sie Alpha genannt, die Beta-Strahlung geht was weiter, die Gamma-Strahlung am weitesten. Das ist einfach zur Begrifflichkeit. Ja. Das ist sozusagen historisch bedingt, dass man es Alpha-Strahlung nennt. Aber so für dich zum Beispiel in der Feuerwehr ist das ja eigentlich gar nicht verkehrt. Kann man sich ja gut merken dann.
Nee, bei uns kommt es halt, wie gesagt, genau darauf an, dass wir halt wissen, wie wir uns davor schützen können. Da habe ich es bei der Alpha-Strahlung halt, so wird es zumindest gelehrt bei uns, am allereinfachsten, weil ich halt mit sehr, sehr wenig Materialstärke schon das Ganze eindämmen kann. Beziehungsweise, ich glaube, es reichen auch so 10 cm Luftraum drumherum, dann hat sich das mit der Alpha-Strahlung schon wieder erledigt. Das Problem ist halt, wenn ich es in den Körper reinkriege, dann tut es sich halt grundsätzlich etwas schwer, da irgendwie noch ein bisschen Luftraum oder irgendwas dazwischen zu bekommen. Was dann dazwischen ist, ist dann halt Haut, Körper, Organ. Und wenn ich dann nicht gerade in einer Radionuklidtherapie bin, dann ist das halt ungünstig für mich.
Genau. Ja, man sagt eigentlich immer bei der Alpha-Strahlung so, ja, ein Blatt Papier schirmt es ab. Aber natürlich auch ein paar Zentimeter Luft, 10, 20, die tun das auch. Das ist natürlich so ein bisschen statistischer Prozess. Das ist jetzt nicht nach einer gewissen Wegstrecke weg, sondern es wird weniger. Aber ja, wie du sagst, also in Luft kommt das nicht weit, so Alpha-Strahlung. Die Teilchen allerdings dann eventuell schon, wenn die irgendwo drin sind. Und ich glaube generell, so bei Radioaktivität gibt es viel gesundes Halbwissen. Und ja, da können wir vielleicht wann anders nochmal auf das Allgemeine eingehen. Ich wollte nur nochmal sagen, Radioaktivität, ne, das kommt von, also Aktivität ist, glaube ich, klar. Und Radius oder Radio kommt von den Strahlen. Also eigentlich heißt das schon Strahlungsaktivität. Also radioaktive Strahlung ist sozusagen strahlungsaktive Strahlung. Also ein bisschen doppelt gemoppelt.
Ja, das ist aber auch so wichtig, dass man es zweimal sagen muss.
Genau. Nee, also das heißt einfach nur Radioaktivität, dass irgendwas strahlt, also dass es irgendwelche Strahlen gibt, zum Beispiel diese Alpha-Beta-Gamma-Strahlen. Und die unterscheiden sich so ein bisschen. Ich glaube, Beta und Gamma machen wir wann anders mal. Aber Alpha, wie du sagst, sind so wirklich dicke Teilchen. Und mit dicken Teilchen meine ich jetzt nicht welche, die man mit dem Auge sehen kann. Die sind natürlich sehr klein. Das ist immer noch ein Atomkern. Und zwar der Atomkern von Helium. Und das heißt im Prinzip, du kennst ja Wasserstoff, ne? Das ist ein Proton und ein Elektron außenrum. Und beim Helium ist halt, sind halt zwei Protonen und zwei Elektronen außenrum. Und dann geht es so weiter. Also Helium ist das zweite Element, deswegen hat das zwei Elektronen außen und deswegen auch zwei, also Elektronen sind negativ, die sind quasi außerhalb des Kerns und als Gegenpol sozusagen zwei positive Ladungen innen drin. Und so ein Atom ist halt immer neutral, ne, erstmal. Also klar, es gibt ionisierte Atome und so, aber das Bestreben ist recht hoch, neutral zu werden, weil die Kräfte, die elektrischen Kräfte recht stark sind. Also eigentlich hat ein Heliumatom halt noch zwei Elektronen außen. Und die Elektronen, die sind sozusagen separiert, die haben so zwei Orbitale, die fliegen halt gekoppelt darum, das ist okay. Jetzt kann man sich aber fragen, man kennt das vielleicht noch aus der Schule, die negativen und positiven Ladungen, die ziehen sich ja an.
Wie bei Magneten.
Und so ähnlich wie bei Magneten, ja. Und ich meine, deswegen hält das ja, ne? Mit den Elektronen außen, die negativen, die umkreisen die positiven Ladungen. Und wenn du sehr weit weg bist, sieht das Ding neutral aus. Aber wenn du nah ranguckst, dann hast du halt diese negativen, positiven Ladungen, die sich halt dann, die dazu führen, dass das quasi stabil bleibt. Und jetzt muss man aber überlegen, wenn halt diese Protonen da im Kern drin sind, die zwei, die sind ziemlich eng beieinander. Wieso fliegen die nicht auseinander, wenn die beide positiv sind?
Gute Frage.
Eigentlich eine gute Frage. Das hat, da hat man auch am Anfang natürlich, hatte man so verschiedene Atommodelle und hat da lange rum überlegt, woran das denn liegen kann. Und da muss man noch sagen, dass es Neutronen gibt. Und Neutronen, ja, das ist im Prinzip das Gleiche wie ein Proton, also wie dieses Ding, was im Kern sitzt und positiv ist. Also hat die gleiche Masse, sitzt da so rum, aber ist neutral, deswegen heißt das Neutron. Und diese Neutronen und diese Protonen, die haben, also es gibt diese elektrische Kraft, ne, die dann die Elektronen und die Protonen quasi bindet zu einem Atom. Und dann gibt es aber noch andere Kräfte, die sind viel kürzer sozusagen, die wirken über eine ganz kurze Distanz und die halten sozusagen die Protonen und Neutronen da zusammen. Du brauchst aber, sagen wir mal vereinfacht, um dann sozusagen einen stabilen Brei im Kern zu haben, eine stabile Mischung, brauchst du halt diese Neutronen dazu. Ja, und vielleicht kennt man das Neutronenreaktor, Neutronenreflektor. Ich weiß nicht, was man da an Worten kennt vielleicht oder schon mal gehört hat. Aber das sind halt auch so kleine Elementarteilchen. Und die sind aber nicht geladen. Die sitzen aber mit drin. Und beim Helium sind halt zwei Neutronen und zwei Protonen drin. Das ist der Kern. Deswegen hat Helium auch eine Masse von 4 und nicht von 2. Also die Elektronen wiegen fast nichts. Man zählt da nur Proton, Neutron. Das sind insgesamt 4 Teilchen. Das ist der Heliumkern. Und warum nennt man das jetzt Heliumkern? Ja, weil das dieses Konglomerat aus 2 Protonen und 2 Neutronen, ja, das wirkt halt so wie ein Heliumkern. Das heißt aber nicht, dass jetzt diese Alpha-Strahlung von Helium ausgeht, das sozusagen seine Elektronen verliert.
Sondern das sind im Prinzip 4 Kernteilchen, 2 Protonen, 2 Neutronen, die aus einem wesentlich größeren Kern rausgeschleudert werden.
Ja, genau. Das ist richtig. Und ja, da kann man auch drüber reden, warum sind das jetzt nicht mehr? Ich meine, es gibt auch Kernzerfälle, wo dann größere Teilchen rauskommen oder sowas, aber da gibt es gewisse Gründe für und dieser Heliumkern ist halt ziemlich stabil. Also 2 Neutronen, 2 Protonen, das ist ziemlich stabil und das zerfällt auch irgendwie nicht weiter oder so, sondern das fliegt halt weg und ist zweifach positiv geladen, wie du am Anfang gesagt hast, denn die Elektronen fehlen ja. Und das sucht sich dann, wenn es umherfliegt, sucht es sich halt Elektronen, die es irgendwo rausnimmt, sozusagen.
Sprich, das ist am Anfang sehr, sehr reaktiv.
Ja, genau. Es ist elektrisch geladen und reaktiv und relativ schwer im Vergleich zu den anderen Strahlungen. Ne? Das sind halt 4 Atommassen, die das Ding hat. Und so gesehen kann man es auch gut messen. Also das Ding ist, hat eine große Masse. Man sagt dann immer in der Physik, das hat einen großen Wirkungsquerschnitt. Also das reagiert leicht mit anderen Sachen, weil es dann auch noch elektrisch geladen ist. Ja? Das heißt, an jedem Atömchen, an dem was vorbeikommt, spürt das andere Atom diese Ladung, die das Alpha-Teilchen hat. Und deswegen reagiert das so schnell. Und deswegen kommt das auch nicht weit, weil es halt schnell reagiert. Ja, also auch mit den Luftteilchen reagiert das schon ganz schön schnell und wird dann abgestoppt sozusagen. Kriegt dann irgendwoher Elektronen und dann hat sich's quasi erledigt. Deswegen lässt sich Alpha-Strahlung so gut abschirmen. Und die lässt sich halt gut abschirmen, weil die halt so reaktiv ist, könnte man sagen. Mhm. Und dann kommt genau das, was du sagst, ne? Im Körper, wenn du die schluckst und die quasi direkt in das Gewebe eindringt, also nicht in der obersten Hautschicht abgefangen ist, die eh quasi tot ist, sondern wirklich irgendwie ein Organ oder so reingeht, dann hast du das Problem, durch diese hohe Masse und die elektrische Ladung zerstört das halt relativ viel. Hat relativ viel Energie und dann macht es viel kaputt. Das ist der Grund, warum es leicht abzuschirmen ist, aber je nachdem, wen du fragst, ist Alpha-Strahlung am gefährlichsten oder am wenigsten gefährlich. Ja. Leicht abzuschirmen, aber wenn du es schluckst, ist es sehr schlecht. Genau, und da gibt es natürlich verschiedene Atome, die da zerfallen. Ja, du kannst quasi Atome immer weiter zusammenbauen aus Protonen und Neutronen und außenrum die Elektronen. Und je größer die dann werden, irgendwann, umso instabiler werden die dann. Ganz grob gesagt. Da gibt es natürlich, im Detail ist das wesentlich komplizierter, aber die großen Atome, sowas wie Uran, ja, das hat, gibt es verschiedene Uran-Versionen mit verschiedenen Protonen und Neutronen. Aber da gibt es zum Beispiel das bekannte Uran-235. Und das heißt einfach, das hat eine Masse von 235. Die Anzahl der Teilchen, meine ich.
Protonen und Neutronen.
Ja. Und das zerfällt relativ leicht. Und dann kommt dann auch so ein Heliumkern raus. Ja. Und was man gut machen kann bei Alpha-Strahlung, das ist jetzt was kompliziert, warum, aber im Prinzip dieses Alpha-Teilchen, was rausgeschleudert wird aus dem Kern, das hat eine bestimmte Energie. Und das ist für eine Atomsorte eigentlich immer die gleiche Energie. Ja, eine Atomsorte kann 3 verschiedene Alpha-Teilchen von der Energie her aussehen, aber die haben immer eine genaue Energie. Das heißt, okay, wenn du dieses Teilchen misst, wie stark, wie schnell ist das oder was für eine Energie hat das, dann kannst du genau sehen, was für ein Atom zerfällt denn da. Also dann siehst du, ist das Radon, ist das Plutonium, ist das Uran. Das kannst du quasi, du misst dann im Prinzip, wie viel Energie hat das, und dann hältst du so einen Fingerabdruck. Dann hat das 5,6 in irgendeiner Skala, und dann weißt du, ach, hier müsste Plutonium sein. Also durch diese Energie dieser Alpha-Teilchen kannst du halt den Stoff ganz gut bestimmen. Das ist praktisch. Ja, diese Energie, die kommt so ein bisschen aus dem Massendefekt. Da kann man jetzt über E ist gleich mc² reden. Das hat was damit zu tun. Bekannte Formel. Aber das führt dann wieder zu weit. Ja.
Jetzt ist ja dieses Alpha-Teilchen, was da rausgeschossen wird, relativ schnell unterwegs. Ich glaube, mit so knapp 10% der Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich schön im Vakuum des Weltraums rumdüngel und mir da ein, könnte ungesund sein, aber ein großes Paket Alpha-Strahler hinten auf den Rücken packe und es irgendwie hinbekomme, dass die ganze Alpha-Strahlung recht gut gerichtet meinen Rucksack hinten verlässt. Könnte ich dann einen Antrieb haben, der mich früher oder später auf 10% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt?
Ja, ja. Prinzipiell, ich überlege gerade, ich glaube, es sind so 10.000 bis 20.000 Kilometer pro Sekunde, ja, genau. 300.000 Kilometer pro Sekunde ist Lichtgeschwindigkeit. Ja, ist schon relativ schnell. Es gibt solche Antriebe im Prinzip, aber die macht man nicht durch Alpha-Strahlung, das ist halt unpraktisch, sondern das nennt man dann Ionenantrieb. Das geht viel einfacher, das gerichtet zu machen, indem du halt ein Atom nimmst und dann nimmst du dem ein Elektron weg. Ja, ja. So ähnlich wie beim Alpha-Teilchen, das ist halt positiv geladen. Oder von mir ist auch negativ, hat ein Elektron zu viel. Auf jeden Fall ist das irgendwie geladen. Und dann kannst du das halt zwischen 2 elektrische Platten bringen. und durch ein geschickt angelegtes Feld oder Magnetfeld oder ist egal, auf jeden Fall beschleunigt das dann weg von dem Raumschiff. Und je nachdem, wie hoch diese Spannung oder die Energie ist, die du reinsteckst, kannst du solche Ionen halt sehr schnell beschleunigen. Die haben eine geringe Masse, ja, ist halt nur ein Atom, aber die haben halt eine hohe Geschwindigkeit. Und der Impuls, also Masse mal Geschwindigkeit, der ist dann halt einigermaßen groß. Und einigermaßen groß, ich kenne die genauen Werte nicht, aber das ist so wahrscheinlich im Millinewton-Bereich oder irgend sowas an Kraft. Aber wenn du das konstant hast und vieles machst und immer weiter beschleunigst, ja, dann kannst du mit ziemlich wenig Masse da einen relativ hohen, eine hohe Beschleunigung am Ende erreichen. Ja, das summiert sich ja auf. Also sowas macht man. Das geht in Richtung deiner Idee, aber das ist dann eher der Ionenantrieb.
Ja. Ja gut, ich meine, damit kann ich dann kein Viertelmeile-Rennen gewinnen. Also so die schnelle, kurze Beschleunigung ist es nicht. Aber ja, im Endergebnis komme ich halt, glaube ich, auf einen ganz guten Schnitt. Ne?
Ja, genau. Und es geht ja so ein bisschen auch um die Geschwindigkeit des Ausstoßes der Ionen. Ne? Also wenn die Raketentreibstoff ist halt dann, hat eine gewisse Geschwindigkeit, aber ja, Ionen haben dann auch eine gewisse Geschwindigkeit, die kannst du über das elektrische Feld im Prinzip ganz gut steuern und das geht dann eher auch darum, dass du dann relativ effizienten Antrieb hast, ne? Pro Masse. Du kannst ja auch durchs All reisen, indem du immer Bierflaschen nach hinten aus dem Raumschiff rauswirfst. Ja, und durch den Rückstoß beschleunigst du halt. Aber die Bierflaschen sind halt wesentlich schwerer als Ionen, aber die wirfst du halt nicht so schnell und dann ist vielleicht nicht ganz so effizient.
Aber ich muss auch erstmal ziemlich viele Bierflaschen nach oben bringen.
Ja, genau.
Oder im Weltraum brauen. Neues Projekt.
Genau. Man hat Kölsch erst verstanden, wenn man einen Mikrogravitationskölsch probiert hat. Ja, da kommt man dann zum Weltraumaufzug, ne, und so. Aber gut, ich glaube, wir weichen was ab vom Thema. Ja, was kann man noch sagen? Also, die Radioaktivität ist ja, hast du, glaube ich, schon angedeutet, ist ja nicht nur negativ. Das hat ja immer so einen Ruf Radioaktivität und dann ist es direkt irgendwie, leuchtet irgendwas und man kriegt Krebs. Sondern diese Alpha-Strahlung wird auch benutzt halt, um Krebs halt zu bekämpfen. Also genau andersrum. Da gibt es zum Beispiel, ich glaube Chlor ist das. Ist das richtig, Chlor? Naja, ist ja auch egal. Also es gibt Atome, die verhalten sich, wenn man die an die, also wenn man da den radioaktiven Strahler sozusagen in den Körper bringt, die verhalten sich so ähnlich wie Calcium. Und Calcium lagert sich in den Knochen an.
Ja.
Und bevorzugt da, wo halt viel Stoffwechsel ist, kommen neue hin. Und das ist dann oft da, wo der Tumor ist. Das heißt, diese Alpha-Strahler werden dann vom Körper da eingebaut, wo im Prinzip der Tumor ist, und zerstören den dann durch die Alpha-Strahlung. Das ist jetzt alles sehr laienhaft. Ich bin auch kein Mediziner, aber okay. So in der Art.
Ja, das wäre tatsächlich noch eine Frage gewesen. Also das mit der Radionukliedtherapie, das habe ich wohl gelesen, das war mir wohl bewusst. Aber die genaue Wirkungsweise, also platt gesagt, wie erzähle ich dem Alpha-Strahler, wo er hinlaufen muss, das war mir tatsächlich bis jetzt noch nicht klar. Aber klar, wenn ich die an etwas kopple, was dann quasi dahin getragen wird, wo viel verbaut wird, sprich, wo der Tumor gerade total am Ausrasten und am Wachsen ist, klar, dann wird das natürlich genau an der richtigen Stelle verbaut.
Ja, ich glaube, man nutzt oft diese erhöhte Stoffwechsel Wirkung des Tumors aus. Aber ja, Das ist auch gar nicht mein Fachgebiet. Ja. Ja. Interessant ist auch noch eine andere Sache, wo Alpha-Strahler verwendet werden oder wurden oder woanders noch werden. Und das hat auch mit der Feuer wieder zu tun, sondern nämlich in Feuermeldern.
Stimmt.
Das weißt du vermutlich.
Es gibt Ionisationsrauchmelder.
Mhm.
Die gelten, glaube ich, als sehr fehlerunanfällig.
Ja, die haben einige Vorteile, ne? Die sind halt nicht so empfindlich auf Wasser und ähnliche, also Wasserdampf und ähnliche Sachen. Weißt du denn, wie die funktionieren?
Nee, also bei der lichtgesteuerten Variante, da ist mir das klar. Da habe ich eine Lichtschranke und sobald der Lichtstrahl von zu vielen Teilchen abgelenkt wird, das passiert aber halt auch bei Wasserdampf, löst der halt aus.
Ja, du hast einen Sensor, der das Streulicht misst, genau.
Genau.
Ja, bei der Ionisationskammer hast du im Prinzip zwei zwei Kammern. Eine Referenzkammer, die abgeschlossen ist mehr oder weniger, und eine Messkammer sozusagen. Und in beiden ist halt ein Alphastrahler drin. Und Alphastrahler, wie gesagt, sind ja diese schweren Teilchen, und die rasen jetzt da rum aus dem Alphastrahler. Ich glaube, Americium nennt man häufig. Und dann ionisieren die Luft. Das heißt, die stoßen irgendwie auf Luftmoleküle, zum Beispiel Stickstoff. Und entreißen denen halt Elektronen. Die sind ja positiv geladen, ne? Die wollen Elektronen haben. Und auch durch ihre Geschwindigkeit und so schlagen die da Elektronen raus. Auf jeden Fall, die Luft wird halt sozusagen leitfähiger. Und diese Leitfähigkeit kann man messen. Und wenn jetzt Rauchpartikel eindringen, dann verringern die sozusagen die Leitfähigkeit, weil die sich anlagern, sagen wir mal ganz grob. Ja? Die verändern quasi diesen Prozess. Und da du eine Referenzkammer hast, wo die Rauchpartikel reinkommen, hast du halt wirklich kannst du das quasi gegenrechnen, also Temperatureffekte oder Wasserdampf oder so, der sollte sich recht langsam ändern, dringt in beide Kammern ein, und es ist halt so designt, dass die Rauchpartikel nur in die Vergleichskammer kommen. Dann misst du im Prinzip über die Leitfähigkeit, misst du, ob da Rauch ist. Ah, wenn ich mich recht erinnere. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwelche Details zu, aber so ganz grob funktioniert das so, dass halt diese Alphastrahler die Luft leitfähig macht, und das misst du halt.
Okay, das macht natürlich Sinn.
Aber das ist natürlich, so einen radioaktiven Strahler da drin zu verbauen, ne, wenn so ein Haus abbrennt, ist natürlich auch nicht ganz so klug. Je nachdem. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Gibt es die in Deutschland noch? Müsstest du
vielleicht. Ich weiß es nicht. Also normalerweise, wenn ich solche Sachen halt präzise, aber nicht ganz unbedenklich sind, dann finden die ganz gerne noch Anwendung in der Industrie oder ähnliches. Mhm. Ich sag mal, wenn ich mir einen Alphastrahler jetzt irgendwie in einer 30 Meter hohen Lagerhalle an die Decke klemme, dann ist das eine Sache. Wenn ich das bei einem Haus mache, ist es halt was anderes. Ne?
Ja, klar. Ja, vielleicht können wir noch mal zum Abschluss darüber reden, warum überhaupt die Kerne zerfallen oder was es da gibt und was überhaupt radioaktive Stoffe so sind oder Atome. Ich wollte jetzt gar nicht die ganzen Atome aufzählen. Da gibt es genug Tabellen im Internet, die das haben, also die radioaktive Isotope haben. Isotope kennst du vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel ein Heliumatom hast, haben wir ja gesagt, das hat außen immer zwei Elektronen, innen immer zwei Protonen. Das muss so sein, das Gleichgewicht muss stimmen, ne? Alles andere ist dann Ionen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Also ein neutrales Atom hat dann diese jeweils beiden geladenen Teile. Und dann kommen ja die Neutronen dazu. Da kannst du zwei haben. Das ist dann Helium-4, nennt man das. Das ist das Standard-Helium. Es gibt aber auch Helium-3. Zum Beispiel. Habe ich früher mal viel verwendet in Kryostaten. Und da ist dann halt nur ein Neutron dabei. Und rein theoretisch gibt es auch Helium-5 und 6 und 7. Du kannst ja immer mehr Neutronen dazu packen.
Tut dir nichts aber, an der Ladung.
Ja, aber irgendwann wird es halt instabil. Ne? Also du hast kein Helium-8 oder sowas, das gibt's halt nicht. Helium-3 und Helium-4 gibt es noch relativ häufig, also Helium-4 ist das Standard, ne? Aber Helium-3 gibt es noch relativ häufig.
Kommt Helium-3 nicht auch immer wieder in Büchern vor, so in Science-Fiction, dass man es irgendwo auf dem Mond abbauen kann und so ein Krempel?
Ja, genau. Das ist auch noch eine gute Folge, Helium-3. Ja. Ja, ich habe früher damit viel gemessen. Ne? Da hast du das hat viele interessante Effekte. Das kann man gut nutzen für viele Sachen. Aber das hat auch mit Quantenmechanik und so wieder zu tun. Auf jeden Fall, die ganzen Atome haben halt alle diese Möglichkeiten, ne? Die mehr oder weniger Neutronen drin zu haben. Und die nennt man halt Isotope, wenn die mehr oder weniger Neutronen haben. Und ja, deswegen kann man halt immer schlecht sagen, dass Uran zerfällt, so und so, aber da kommt es halt darauf an, welches Isotop genau, wie viele Neutronen hat das denn da drin. Ne? Deswegen gibt es Uran-238 und 35, und das eine ist besser für Kernwaffen und das andere ist besser für Reaktoren und so weiter. Ja, die haben auch ein bisschen, die verhalten sich dann halt anders beim Zerfall. Aber generell geht es halt, so ein Atom, wenn das jetzt stabil ist, also wenn das zusammenhält, warum sollte das denn eigentlich plötzlich zerfallen?
Korrekt, das ist eine gute Frage, weil eigentlich strebt ja nichts nach der eigenen Desintegration.
Ja, ich meine, hat sich ja zusammengefunden, ist soweit glücklich, ne? Dann. Und das ist ein ich auch die ersten Physiker so ein bisschen verwirrt hat. Das hat sich erst mit der Quantenmechanik komplett aufgelöst. Das ist halt so, wenn man da in Richtung Atome und kleinste Teile geht, dann kommt man immer in die Quantenmechanik. Und im Prinzip, wenn man es ganz kurz beschreiben will, ist das der Tunneleffekt.
Okay, was macht der?
Der Tunneleffekt sorgt dafür, dass du im Prinzip ein Teilchen hast, das in einem, ja, man nennt das ein Potenzial, also das ist in einer günstigen Energiesituation sozusagen. Ja, sagen wir mal, wie so eine Mulde, in der was rumliegt. Ja, also stell dir vor, du hast eine Wiese mit einer Mulde drin und da liegt ein Ball drin. Ja, der Ball ist quasi, wenn er was tiefer liegt, ist der energetisch stabiler. Wenn du ein bisschen nach links tust, rollt er wieder zurück. Wenn du ein bisschen nach rechts tust, rollt er wieder zurück. Ja, der ist da in seiner Energiemulde gefangen und deswegen bleiben auch die ganzen Teilchen zusammen. Die sind sozusagen energetisch, ist das dafür die günstig und dann bleiben die da. Wenn du jetzt Energie hinzufügst, sehr viel, dann kann quasi der Ball aus der Mulde rausrollen, über den Wall rüberrollen, ja, zum Beispiel durch Temperaturen oder so, dann zerlegt sich das Ganze. Und im Prinzip, wenn man sich das so vorstellt, als so ein Energiewall, das Teilchen braucht, muss genug Energie haben, um sich von diesem Kern zum Beispiel loszureißen, aber das schafft es nicht, es hat ja nicht genug Energie, es sitzt ja da zufrieden, dann kommt man klassisch halt dahin, dass das Ding komplett stabil ist. Also klassische Physik heißt ohne Quantenmechanik. Und in der Quantenmechanik ist aber nicht so ganz klar, wo dieses Teilchen sitzt. Und in dem Analogon von der Mulde auf der Wiese wäre das dann so, aber eine Mulde ist vielleicht falsch, eigentlich muss das so ein Wall sein, der wieder abfällt, ne, nach außen. Wie so ein Eierkarton oder wie so eine, ja, weißt du, was ich meine? Also quasi wie so ein Krater, ja, der außen wieder runterfällt. Und kommt da quasi nicht raus aus dieser energetischen Situation, aber in der Quantenmechanik kann es also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit außerhalb sitzen plötzlich. Und dann rollt es davon. Und weg ist es. Obwohl es eigentlich gar nicht Energie hat, rüberzukommen.
Okay, wow.
Ja, so wie Wasser in einer Flasche. Klar, wenn du das hin und her schwenkst irgendwie oder in so einem Blumentopf oder sowas, und das hin und her schwenkst, irgendwann kann das raus. Aber in der Quantenmechanik ist das halt so, dass es kann plötzlich auf der anderen Seite des Topfs sitzen und dann ist es weg. Und das passiert im Prinzip bei den Alpha-Teilchen.
Also manchmal habe ich ja so ein bisschen den Eindruck, wenn es um Quantenmechanik oder Quanteneffekte geht, da macht sich der Physiker ein bisschen einfach und sagt, ja, es könnte einfach da sein. Pups, fertig.
Lass uns eine Folge über den Tunneleffekt und so Quantenmechanik-Zeug machen.
Ja.
Das war jetzt sehr schnell erklärt und klingt merkwürdig. Kann man
vielleicht
viel
kann
zu
ich sagen. Noch ein paar Witze über Physiker reißen und ihre lustigen Methoden, Sachen einfach so darzustellen, dass es einfacher wird.
Ja, es stimmt auch so ein bisschen. Ne? Aber was man sagen muss, die Quantenmechanik ist sehr gut nachgewiesen. Aber das können wir nächstes Mal klären. Naja, auf jeden Fall, das ist so der Grund, also das ist ein bisschen merkwürdig, warum diese Dinger zerfallen. Und deswegen ist das auch so ein rein statistischer Prozess. Du kannst das nicht vorhersagen, wann das passiert. Du kannst nur sagen, bei einer großen Anzahl von Teilchen wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ja, von diesen 100 Millionen Teilchen, werden so und so viel in den nächsten Sekunden oder sowas zerfallen. Und jetzt, wenn man das den Gedanken weiterspinnt, ja, dann gibt es im Prinzip ja gar keine stabilen Teilchen, könnte man sagen. Ja, weil du kannst ja immer weiter draußen sitzen, auch bei einem Heliumatom, könntest ja einen Kilometer weg das Teilchen plötzlich sein. Die Wahrscheinlichkeit ist quasi null, aber trotzdem, rein theoretisch geht das. Und dann würde es irgendwie zerfallen. Und das ist im Prinzip auch so. Die meisten Teilchen, die meisten Atome kann man als radioaktiv messen, die meisten Isotope, die es gibt. Es gibt ein paar, da kann man das einfach nicht messen. Da nimmt man an, dass die, ich glaube, was war das, Blei 206 oder sowas, ist das schwerste Teilchen, wo man noch keine Radioaktivität nachgewiesen hat. Das ist einfach extrem stabil, obwohl es so schwer ist. Und man weiß jetzt, man kann jetzt durch Messungen an ganz vielen Atomen sehen, okay, wenn es zerfällt, dann hat es eine Halbwertszeit, das heißt, bis nur noch die Hälfte der Atome übrig sind, von so ein paar Quadrillionen Jahren. Oder sowas. Oder noch mehr. Ja, das sind dann irgendwie so Werte wie, das muss dann 10 hoch 90 mal so alt wie das Universum werden, bis es zerfällt. Okay. Also eine 1 mit 90 Nullen mal das Alter des Universums und dann ist die Hälfte eventuell zerfallen. Also so würde es sein. Und da sagt man, ja, das ist stabil.
Da sind wir mit unserem Atommüll ja noch recht gut unterwegs mit ein paar hunderttausend Jahren.
Ja, die Gefahr ist natürlich bei so einem Zerfall, du hast, ich glaube, das ist vielen Leuten gar nicht klar, du fängst zum Beispiel an bei Uran, es gibt so Zerfallsketten, die kann man sich angucken, ne? Und das zerfällt dann in Thorium zum Beispiel. Und das Thorium zerfällt aber weiter. Und du hast da so richtige Ketten. Und das ist aber nicht so, dass das Uran jetzt zerfällt mit einer Halbwertszeit, wie du sagst, also Halbwertszeit, bis die Hälfte vom Uran noch übrig ist. Sagen wir einfach mal 1 Million Jahre, nur so als Wert jetzt für die Geschichte gerade hier. Und dann kommt das Thorium und das hat auch 1 Million Jahre oder mehr oder so. Das muss nicht sein. Das, was danach kommt, das kann auch eine Halbwertszeit von 5 Sekunden haben. Das kann plötzlich total radioaktiv sein, theoretisch. Ja, das kannst du ja nicht direkt sagen, dass das andere dann, dass es immer langsamer wird, sondern die Produkte, die entstehen, die können ja genauso auch hochradioaktiv sein.
Gibt es denn nicht gerade in Tschernobyl das Problem, dass der Dreck, der da aus dem Reaktor rausgeflogen ist, jetzt gerade in so einer Phase ist, wo relativ viel davon in eine wasserlösliche, hochgiftige Substanz zerfällt oder zerfallen ist?
Das weiß ich gar nicht.
Ich meine, bei mir wäre so etwas.
Das kann gut sein, ja. Also es gibt da wirklich, gibt halt dieses Problem, dass die Zerfallsprodukte, ne, die tauchen statistisch auf und die darfst du nicht einfach vergessen. Du kannst da nicht nur sagen, ja, die Halbwertszeit ist so und so lang. Aber das mit Tschernobyl weiß ich nicht genau. Müsste man nachgucken.
Ich meine, man sieht ja normalerweise ganz gerne, dass böse radioaktive Material, was dann strahlt und was eine Halbwertszeit hat und was zerfällt, aber man guckt halt nicht so, was danach halt noch passiert. Mhm. Ne? Weil danach tauchen halt vielleicht nochmal ganz andere Gefahren auf, weil die Sachen ja tatsächlich zu einem anderen Stoff werden. Ist ja nicht so, als hätte ich dann ein Uran, was ein Teilchen weniger hat oder einen Kern weniger hat oder weiß der Teufel was, sondern es ist ja tatsächlich so, dass ich da ein ganz anderes Element auf einmal habe. Mit dem seinen Eigenschaften und nicht irgendwie mit den schwächeren Eigenschaften vom Uran, weil es ist ja ein bisschen weniger als beim Uran.
Das besorgt sich dann irgendwo die Elektronen oder was auch immer. Also du hast dann im Prinzip ein anderes chemisches Element vorliegen. Das ist halt dann, kann auch dann auch ganz anders reagieren, ne? Auch chemisch tatsächlich und sich irgendwo dran binden und so weiter. Da gibt es auch die Nuklearchemie übrigens, die so mit Isotopenchemie beschäftigt. Und ich war ja im Forschungszentrum Jülich, da hat man auch, da gibt es auch einige Leute, die sich mit sowas beschäftigen, genau. Aber die Zerfallsreihen sind ganz gut bekannt, da muss man natürlich trotzdem darauf achten. Aber ja, da gibt es, wie gesagt, diese regelrechten Zerfallsreihen. Da kann man auch relativ viel dann draus ableiten oder messen. Ne? Das ist auch so ein Grund, warum es auf der Erde überhaupt noch Uran gibt. Oder vielleicht nicht Uran, aber auch andere Stoffe, die noch schneller zerfallen. Ja? Du kannst ja sagen, Moment, wann sind die denn entstanden? Die sind meist in Sonnen entstanden, ja, auch noch eine andere Folge vielleicht. Aber die sind jetzt schon so lange auf der Erde und eigentlich müssten die doch schon alle weg sein. Die müssten auch schon allerdings zerfallen sein. Ja, die am Anfang da waren, sind alle weg. Aber es entstehen quasi neue, ja, durch den Zerfall von was anderem. Das war jetzt sehr ominös formuliert, aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, klar. Das heißt, theoretisch könnte es auf unserer Erde mal Elemente gegeben haben, die wir heute nicht kennen, weil es sie einfach nicht mehr gibt, weil sie komplett zerfallen sind.
Ja, man kann die alle im Labor nachbauen, ne? Aber genau. Man würde die nicht mehr in der Erdkruste zum Beispiel finden. Aber die findet man trotzdem, weil die neu entstehen, sozusagen. Die Erde produziert die weiter, wenn du so möchtest. Ja, das ist relativ interessant, das Thema. Und es gibt halt, wie gesagt, sehr viele radioaktive Stoffe. Und es ist immer die Frage, was man mit Radioaktivität genau meint. Ne? Also wie gesagt, die meisten Stoffe kann man der Radioaktivität nachsagen. Aber die man eigentlich meint, das sind natürlich die eher hochradioaktiven. Ja, ich glaube, sowas zur Radioaktivität allgemein, so die Einheiten und die Strahlendosen und sowas, das machen wir lieber in einer anderen Folge. Ich glaube, wir sind schon mal über einer halben Stunde.
Ja, es ist wie so oft, dass man unterwegs auf Themen stößt, über die man einfach nochmal separat.
Ja, das ist schrecklich. Gerade bei sowas, da geht es immer weiter. Ach so, eine Sache wollte ich noch erwähnen, das habe ich ganz vergessen. Wo man das auch noch verwenden kann, so Alpha-Strahler, ist in Radionuklidbatterien und ähnlichen Sachen.
Okay, die kenne ich jetzt tatsächlich gar
also,
nicht.
Also, da gibt es verschiedene Ausführungen bestimmt, aber ganz grob kannst du einfach so ein Ding auch zum Heizen verwenden. Sagen wir einfach mal. Also so Alpha-Strahler, okay. Die werden teilweise durch diese hohe Energie, die Alpha-Teilchen haben, ne, die haben nur durch den Zerfall wird durch diesen, ja, ich habe es eben kurz erwähnt, da gibt es so einen Massendefekt, E gleich mc Quadrat. Es wird relativ energiefrei. Und teilweise sind die Alpha-Strahler so aktiv, dass die sich selbst erhitzen, und zwar bis sie selber glühen. Einfach durch diesen Zerfall.
Okay.
Ja, ich glaube, gewisse Plutonium-Isotope tun das. Und die kannst du quasi in so eine Batterie packen. Wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist, tust du ein bisschen Plutonium in die Tasche und kannst dich dann die ganze Zeit daran wärmen mit der Hand.
Könnte genau. Deine letzte Wärme sein,
nicht
aber.
So ja, wenn es ein Alpha-Strahler ist, ist es im Prinzip ja nicht so gefährlich. Ne? Tust du quasi eine Decke drum, dann bist du sicher. Aber das ist natürlich nicht zu empfehlen. Außerdem
ich kann die Straftat quasi schon riechen, mit nuklearem Material über den Weihnachtsmarkt laufen. Das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt nur noch anstellen.
Man muss auch sagen, die Isotope, die haben nicht nur Alpha-Zerfall teilweise, sondern die anderen Zerfallsarten, auf die wir noch zu sprechen kommen, die treten auch simultan noch dazu auf, oft. Ne? Also es ist nicht so, dass ein Stoff unbedingt nur eine Art aussendet. Was ich sagen wollte, diese Radionuklidbatterien, die sind halt warm und die bleiben warm. Die kannst du zum Beispiel in Raumsonden tun, um die im Weltall halt auf einer gewissen Temperatur zu halten und solche Sachen. Muss natürlich beim Raketenstart auf achten, dass sie nicht kaputt gehen. Also wenn die Rakete kaputt geht, dass sie dann nicht irgendwie in die Umwelt gelangen, das meinte ich mit kaputt gehen. Aber ansonsten ist das halt eine sehr effiziente Wärmequelle. Ja, für sowas kann man das auch verwenden.
Ja, und ansonsten, wenn du es schon oben in der Rakete drin hast, hast du halt auch eine sehr effiziente Nuklearwaffe. Warum nicht?
Ja, ich glaube, das nennt man eher nicht Nuklearwaffe, das wäre eher eine schmutzige Bombe dann. Also die Leute verstrahlt. Aber Nuklearwaffe ist es in dem Sinne nicht, dass du da keine,
keine Kettenreaktion.
Ja. Auch ein gutes Thema, aber das ist schon ein Unterschied, ne? Was du mit so radioaktivem Zeug machst. Waffentechnisch.
Aber witzig, dass man Radionuklidbatterien in die Sonden reinpackt, aber es nicht für eine gute Idee hält, den Nuklearmüll irgendwie in den Weltraum zu schießen. Ich weiß, dass es da mal Untersuchungen zu gab, ob das vielleicht die Lösung wäre. Dann hat man beschlossen, dass der Risiko-Nutzen-Effekt dann doch.
Ja, da musst du aber jetzt auch unterscheiden, das sind natürlich gewaltige Mengen, die du da an radioaktivem Müll hast, und da gibt es ja unterschiedliche Gruppen von radioaktivem Müll, ne, von der zum Beispiel auch von der Aktivität her. Die frischen Brennstäbe, die werden erstmal gelagert in Wasserbädern und so weiter, bis sie überhaupt sozusagen als Müll erstmal transportiert werden können. Und wenn du sowas dann in Tonnen und Abertonnen dann in den Weltraum schießt und da stürzt eine Rakete ab, hast du ein Problem. Und so eine Radionuklidbatterie, das ist ja halt ein Kilo Plutonium gut eingepackt und das reißt halt mit, aber ich weiß auch gar nicht, wie da der Status ist, ob es da irgendwelche Einschränkungen, komplette Einschränkungen mittlerweile gibt. Früher hat man das ja auch nicht so ernst genommen. Also ich glaube, da müsste ich mich nochmal durchlesen. Aber wenn jetzt so zum Beispiel Voyager oder sowas die Sonden dir anguckst, das ist ja schon recht lange her, seit die gestartet sind. Was haben wir jetzt? 2020, ja. 50 Jahre oder was? Fast dann bald dann. Da waren natürlich die Sicherheitsbestimmungen etwas anders. Ich weiß nicht, wie das bei neuen Sondenstarts ist.
Müsste mal gucken. War die gesamte nukleare Einstellung etwas anders.
Genau. Ja. Hast du sonst noch Fragen irgendwelcher Art?
Nee, zu diesem Thema nicht. Fragen habe ich immer ganz viele. Aber ich denke, an Alpha-Strahlern.
Ja, ich glaube, wir haben es wirklich zu Genüge diskutiert. Aber eigentlich ist es relativ klar, ne, was Alpha-Strahlung dann ist. Und man muss es halt nur einmal erfahren haben, dann geht es eigentlich.
Genau, man muss einmal davon gehört haben und dafür haben wir heute gesorgt. Das war der elektroschwache Pinguin mit dem Thema Alpha-Strahler. Und beim nächsten Mal gibt es wieder ein neues Thema.